SRF 2 Kultur.
Sie ist nicht immer einfach, die Beziehung zwischen den deutschsprachigen Oberwallisern und den französischsprachigen Unterwallisern. Genau diesem Thema widmet sich auf witzige Art ein Freilichtspiel, das ab heute Abend in Leuk zu sehen ist. Das Theaterstück spielt mit den Klischees, die im Wallis immer wieder bemüht werden. Priska Dellberg.
Das Wallis ist zweigeteilt. Die deutschsprachige Minderheit im Kanton fühlt sich oft überrollt von der französischsprachigen Mehrheit. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wichtige politische Ämter zu besetzen. Wenn Französischsprachige etwa den Vorzug erhalten, weil ihre Compatriots, die Oberwalliser, einmal mehr überstimmt haben. Das sorgt für Auseinandersetzungen in Politik und Gesellschaft. Die Walliser Kulturschaffenden hingegen haben den Konflikt bisher kaum thematisiert. Das wollte Lothar Berchtold ändern. Er schrieb das Freilichtstück «Zwasser, Dwaltschu und wir» mit zwei anderen Autoren.
Also die Idee ist eigentlich schon vor 2-3 Jahren im Kopf gewesen, weil ich immer gefunden habe, das ist ein Thema, das ist alle beschäftigt. Man muss Politiker reden darüber, man muss halb gescheite Bücher machen. Aber eigentlich in der Form von einem Theater gibt es noch nicht. Und man kann ja das Ganze ja mal lustvoll thematisieren und nicht immer mit einem Bier ernst. Und lustvoll heisst auch, dass ernst kann sein, aber nicht alles müsse so sein.
Am Anfang des Freilichtspiels stand eine Ideensammlung im Leuker Theaterverein.
Wir haben zum Beispiel angefangen mit einem Workshop, wo wir Leute vom Theaterverein gesagt haben, was habt ihr für Bilder vom Unterwallis, was denkt ihr, was haben sie Bilder vom Oberwallis. Also hat es einfach eine lustige Sammlung gegeben. Also Istris sind ein bisschen komisch vorgekommen, was die da alle gesagt haben. Aber das ist eigentlich der Stoff der Realität und mit dem müssen wir arbeiten. Und du kannst etwas nur verändern, indem du es auf einmal nimmst, wie es ist.
Sagt Co-Autor Lothar Berchtold und erzählt davon, dass manche im deutschsprachigen Theaterverein die Unterwalliser am liebsten als arbeitsscheues Volk dargestellt hätten, das sich bereits frühmorgens der «Heure de l'apéro» widmet. Zwasser, Dwaltschu und wir berichtet davon, dass mit der Wasserkraft kein Geld mehr verdient wird, dass Touristen ausbleiben und sich Ober- und Unterwalliser einmal mehr in den Haaren liegen, bis ein französisch sprechender Walliser eine Idee hat. Das Oberwallis verschwindet unter dem Wasser eines riesigen Stausees, die Mauer führt der Sprachgrenze entlang und alle Deutschsprachigen werden umgesiedelt ins Unterwallis. Das löst alle Probleme auf einen Schlag. Mit der Wasserkraft ist wieder Geld zu verdienen, die Touristen kehren zurück, weil der See eine neue Attraktion bietet und die Einheimischen kommen sich über die Sprachgrenze hinweg näher, weil sie auf engem Raum zusammenleben müssen. Erzählt ist das Ganze auf witzige Art und mit Seitenhieben auf die Oberwalliser Sturheit und die Unterwalliser Laissez-faire-Mentalität. Und gänzlich ohne moralischen Unterton. Das war dem Autorenteam wichtig, sagt Co-Autorin Muriel Constantin-Pitlou.
Also es sind eigentlich Sachen, die wir im Alltag erleben und die da eigentlich thematisiert werden und was dann nachher der Zuschauer mitverkommt und auf was er aufmerksam wird. Das ist nicht in unserer Kontrolle in dem Sinne.
«Zwasser, Dwaltschu und wir» ist ein Dialektspiel mit einigen französischen Einschüben. Damit Unterwalliser trotzdem alles verstehen, gibt es zum Programmheft eine französischsprachige Zusammenfassung des Stücks. Und Lothar Berchtold hofft mit einem Augenzwinkern, dass der Aufführungsort Leuk, an der Sprachgrenze gelegen und in Sichtweite von Ober- und Unterwallis, dazu führt, dass die Leute von überall her kommen.
Die Unterwalliser sehen nicht, wenn sie im Brief liegen, sehen sie dort Lichter da und dann sagen sie, jawohl, was machen nach dir? Und vielleicht können wir sogar ein paar Unterwalliser schauen.
Womit es den Autoren von «Zwasser, Dwaltschu und wir» dann tatsächlich gelungen wäre, zwischen Sprachen und Kulturen im Kanton Wallis zu vermitteln.
SRF 2 Kultur, einen guten Morgen wünscht Andreas Kloy, die Kulturnachrichten. Eines der ältesten bekannten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte ist wieder komplett. In der sogenannten Vogelherdhöhle auf der Schwäbischen Alb haben Archäologen einen Löwenkopf aus Mammut-Elfenbein ausgegraben. Er sei gut 40.000 Jahre alt und passe genau auf einen bislang unvollständigen Tierkörper, der schon vor 80 Jahren in der gleichen Höhle gefunden wurde, erklären die Wissenschaftler. Sie wollen den vollständigen Löwen nun im Museum der Universität Tübingen ausstellen. Aufgrund vergleichbarer Funde vermuten Forscher, dass auf der Schwäbischen Alb das erste Kulturvolk der Welt lebte. Eine besorgte Mutter wollte ihren Sohn vor der Justiz bewahren. Deshalb verbrannte sie die Bilder, die er letztes Jahr aus der Rotterdamer Kunsthalle gestohlen hatte. Gauguin, Picasso, Matisse und Monet im Wert von 18 Millionen Euro. In der Asche ihres Ofens wurden Nägel und Pigmentreste gefunden, die aus der Herstellungszeit der gestohlenen Bilder stammen. Der Rotterdamer Kunstraub gehört zu den größten Kunstdiebstählen, die in den Niederlanden je verübt wurden. Er ist ein Liebling aller kleinen und großen Kinder, Le Petit Nicolas, der kleine Nick im Kampf mit seinem Schüleralltag. Ab Spätsommer wird er nun in der neuen Buchreihe Langue de France auch in Jiddisch und in maghrebinischem Arabisch resonieren. Jiddisch, René Goscinnys Muttersprache, gehört zu den 75 offiziell von der Französischen Republik anerkannten Sprachen Frankreichs, neben dem Bretonischen, dem Korsischen, Elsässischen, Okzitanischen und so weiter. Schwett, kann man da nur sagen.
Heute beginnen die Salzburger Festspiele, noch unter der Leitung von Alexander Pereira. Schlussendlich werden es aber nur 3 Sommer gewesen sein, in denen er dieses Amt ausübt, denn ab 2014 lockt die Mailänder Skala. Gedacht hat er sich das einst ganz anders.
Als ich nach Salzburg gekommen bin, habe ich mir nicht vorstellen können, dass ich jemals noch irgendwas anderes außer Salzburg machen werde. Ich habe mir ja auch mein Haus gekauft.
Aber aus dem Sesshaftwerden wurde nichts. Bald gab's Knatsch. Großer Streitpunkt, Pereiras Absicht, für Salzburg und Mailand gleichzeitig zu arbeiten. Da war insbesondere der Salzburger Bürgermeister vehement dagegen, der sich zuletzt aber sanftmütig zeigte.
Nein, ich habe immer dazu gesagt, dass wir jetzt keine Berserker sind und den Herrn Intendanten rauswerfen, sondern es gibt ein hohes Gut und das sind die Festspiele und die sind jedenfalls wichtiger als alles andere und es gibt jetzt einen geordneten Übergang.
Meint Heinz Schaden, Salzburgs Bürgermeister. Heute geht es in Salzburg festlich zu, die 93. Festspiele beginnen. Es ist die vorletzte Saison von Intendant Alexander Pereira in der Mozartstadt. Ab Oktober 2014 geht er nach Mailand. Über Alexander Pereira und Salzburg hat sich Kollege Andreas Kloy mit der Kulturredaktorin Eva Halus vom ORF in Salzburg unterhalten.
Eva Halus, auf welchen Höhepunkt freuen Sie sich persönlich in diesem Jahr?
Also ich freue mich besonders auf das Gastspiel von El Sistema. Aus Venezuela werden 1300 Kinder und Jugendliche erwartet, sehr oft aus nicht besonders reichen Verhältnissen, die man fördert, ein Instrument zu lernen. Also auch ein sehr starker sozialer und gesellschaftlicher Aspekt ist dabei.
Ist das dann auch ein Kontrastprogramm zu dem restlichen Festspiel, das ja eigentlich eher in einem förmlich festlichen Rahmen stattfindet?
Ich denke, dass sie auch uns in Mitteleuropa da wieder ein Gefühl dafür geben können, dass klassische Musik eben nicht so verzopft und langweilig und vorgestrig empfunden werden muss und aber auch auf der anderen Seite, wie bereichernd es auch fürs Publikum sein kann, ins Konzert zu gehen.
Vor 2 Monaten nahm das Drama um Alexander Pereira seinen Lauf, der vor einem Jahr ja mit großen Hoffnungen vom Opernhaus Zürich nach Salzburg gewechselt war, aber nun auf heftigen Widerstand stieß. Wie beurteilen Sie seine Arbeit, Eva Halus?
Ja, ich denke, Herr Pereira hat genau das gemacht, was man eigentlich von ihm erwarten hätte können. Er hat nämlich sehr viel Programm gemacht um sehr viel Geld. Das heißt, seit 2011 hat er das Budget von 50 auf 60 Millionen gesteigert. Er hat die Anzahl der Veranstaltungen sehr deutlich erhöht. Er hat die Anzahl der Karten, die aufgelegt werden, sehr deutlich erhöht, aber er hat die Auslastung gesenkt. Das heißt, das Festspiel ist eigentlich schon größer, als man es wirklich braucht. Es droht, ja, zu platzen ist natürlich ein schlechter Eindruck oder ein schlechter Ausdruck, aber es ist einfach zu sehr aufgebläht für das, was diese Stadt, was dieser Betrieb hier leisten kann in diesen 5 oder 6 Wochen. Mhm. Und was sehr vielen Beobachtern fehlt, sind einfach intensivere Zusammenhänge im Programm.
Die Umstände für den Abgang von Alexander Pereira nach Mailand sind für Außenstehende ja schwer zu durchschauen. Was für Debatten fanden da statt in Salzburg?
Ja, das Kuratorium hat, das ist so etwas wie der Aufsichtsrat der Festspiele, zusammengesetzt aus den Politikern, die die Subventionen geben. Dieses Kuratorium hat sehr schnell gesagt, diese Ausweitung geht zu schnell und hat immer versucht, Alexander Pereira hier in die Schranken zu weisen. Aber er hat es immer wieder verstanden, sich an diesen Schranken vorbeizumogeln und hat dem Budgetrahmen zum Beispiel immer wieder etwas überzogen. Dann war man so knapp, dass man das ja nicht mehr alles zurücknehmen konnte. Das heißt, das Klima zwischen den verschiedenen Instanzen war einfach von Beginn an niemals wirklich gut. Man hatte niemals das Gefühl, dass diese großen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, dass die auch wirklich realisiert wurden.
Nun sagt Alexander Pereira, die Salzburger Festspiele stünden am Abgrund, vor allem finanziell. Das klingt alarmierend.
Ja, Tatsache ist natürlich, dass die Subventionen seit 15 Jahren nicht mehr erhöht wurden. Das ist alarmierend. Man hat aber in diesen 15 Jahren manche Vorgänge auch verschlankt. Da war doch noch in früheren Jahren ein bisschen Puffer drinnen. Da wurde vielleicht noch etwas großzügig Geld ausgegeben. Und man kann das natürlich auch anders sehen. Pereira möchte jedes Jahr nur Neuinszenierungen spielen. In vergangenen Jahren hat man Opern nach ein oder zwei Jahren wieder aufgenommen und man hat also damit, ohne jetzt ein mageres, ein armes Programm zu machen, doch auch ein sparsames Programm gemacht.
Nun, wie geht's weiter? Das Intendantenraten hat das schon begonnen?
Das Intendantenraten hat schon begonnen, noch bevor der Vertrag von Alexander Pereira gekürzt wurde. Das ist schließlich etwas, was man in Österreich am liebsten tut. Wer leitet die Staatsoper, wer leitet das Burgtheater in Wien? Und gleich der nächste beliebte Job ist der Festspielintendant. Also das wird auch im Festspielsommer wird das ein sicher ganz heißes Spiel werden. Da ist das Royal Baby fast nichts dagegen in London.
Das Museum der unnützen Dinge.
Zwischen Kugelschreibern und Stiften steckt das unnütze Ding von Beatrice Born. Ein verholzter Dorn aus Argentinien, dem Land, wo viele Einwanderer, auch Schweizer, schon ihr Glück versuchten.
Es war Ende der 70er Jahre. Sein erster Besuch in der Schweiz nach einem Jahr in Argentinien, der neuen Heimat. Weiße Jeans, der Gürtel aus schwerem Leder, das Haar akkurat und der Schnauz noch akkurater gestutzt. Das dunkelblaue, faltenlose Hemd steckt in der Hose. Keine schulterlangen Haare mehr, der obligate Alpaka-Pullover und die verjästen Jeans waren in Argentinien geblieben, im Chaco, Villa Angela. Die neue Adresse des 22 Jahre jungen Auswanderers aus dem Berner Alltag, der für das ungestüme Wesen das falsche Pflaster war. Wie ist es nun denn dort? Das Geschenk ist imposant. Ein kurzes Stück Stängel einer Pflanze mit einem unglaublich großen und dicken Dorn dran. Lange wie ein Bleistift, ultraspitz, gefährlich. Damit will niemand freiwillig in Berührung kommen. Einmal drin, stelle ich mir vor, gibt es kein Entrinnen mehr. Büsche und Bäume seien dicht besetzt mit diesen langen Dornen, erfahre ich. Diese Dornen zerren an den Beinen des Junggauchos und spießen sich ins Fleisch seines Pferds auf dem Ritt durch den Chaco. Da ist das Brombeergestrüpp im Berner Bremgartenwald ein sanftes Ritzen. Der Dorn steht für ein hartes Leben in einem strengen, extremen Klima, wo Hitze, gar Dürre herrschen, dann wieder überschwemmt Regen das Land. Der Auswanderer reiste in die Weite zurück, nahm den Kampf mit dem Dornbuschwald auf, rodete und baut heute Soja an auf den weiten Feldern, stundenlange Autofahrten entfernt von der Stadt, wo die Familie lebt. Die Stadt. 1908 von Schweizer Einwanderern gegründet, wo zuerst Eisenbahnschienen verlegt und erst später Straßen gezogen wurden, die dann Villa Angela genannt wurde, Geschenk des Himmels. Sein Dorn ist seit vielen Jahren bei den Kugelschreibern und Stiften stecken geblieben, unbeachtet und doch da, ein Stück Pflanze, verholzt, unscheinbar braun. Es erinnert mich an das Leben außerhalb der Komfortzone. Gleich daneben liegt der Pass meiner Großtante, die 1921 im zarten Alter von 19 Jahren aus dem engen Berner Oberland nach den USA an die Westküste ausgewandert ist. Und wenn ich darüber nachdenke, der Holzdorn kann gut dort stecken bleiben. Auch als Sinnbild für all jene, die weggegangen und in die Schweiz eingewandert sind, hier ihr Leben neu erfinden wollen oder müssen. Der Don bleibt da, aus Respekt für alle Mutigen. Übrigens, an den Dornbüschen wachsen viele kleine leuchtend gelbe, kugelrunde Blüten, wohlriechend. Tusca tusca oder lateinisch Acacia aroma.
Die NZZ macht sich heute auf nach Oberitalien und wandelt auf den Spuren von Giuseppe Verdi, Andreas Kloy.
Ja, im 200. Jahr seines Geburtstags und 112 Jahre nach seinem Tod ist Verdi in Italien so populär wie je, ganz besonders natürlich in seiner engeren Heimat. Die NZZ reist heute in die Emilia-Romagna und in die Lombardei, in die Verdi-Orte, in sein Geburtshaus in Le Roncole, sein Landgut Sant'Agata, die Stadt Busseto, in der er lebte und wo er gar nicht gut angesehen war, unverheiratet in einer Lotterwirtschaft mit der Sängerin Giuseppina Streponi. Heute nimmt ihm das niemand mehr übel und man ist ihm im Gegenteil dankbar für die Touristen, die er bringt. Die NZZ findet manche Kuriosität auf Verdis Spuren, von der Wagner-Partitur mit seinen Randnotizen über weinselige Studenten, die spontan La Donna e Mobile anstimmen, bis zu Verdis erstem Klavier. Und gerade an Verdi-Klavieren hält die NZZ fest, scheint kein Mangel zu bestehen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fährt an diesem Sommermorgen ebenfalls weg, und zwar ins Tirol.
Ja, sie begleitet den Schriftsteller Norbert Gstrein auf einer Reise in den Ort seiner Kindheit, in ein Bergdorf im Tirol. Es ist eine nachdenkliche Heimkehr, auch mit Desillusionierung verbunden, aber zunächst Euphorie. Gleich nach Sölden, schreibt die FAZ, nach dem berüchtigten Tiroler Urlaubsdorado, pflege jeweils Hochgestimmtheit Gstrein zu erfassen und er rase wie ein bekiffter Halbstarker auf das Dorf seiner Kindheit zu. Die Zeitung vermisst dann mit Gstrein die Distanz, die entstanden ist zwischen dem Ort seiner Herkunft und seiner eigentlichen Heimat in der Literatur, die Entfernung zwischen dem kleinen Bergdorf und den Weiten der imaginären Wirklichkeiten. Der Abschied fällt nüchtern aus. Zurück fährt Norbert Gstrein mit dem Bewusstsein, wie unglaubwürdig die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die Landschaft seiner Kindheit eigentlich sei, und mit dem Gefühl, sich neue Tätowierungen eingebrannt zu haben.
Nachzulesen in der FAZ. Im Lederhosen-Look zollten sie ihrem Herkunftsland Bayern Tribut. Als die legendären Biermöselblosen tourten die Brüder Hans, Christoph und Michael Well 5 Jahre lang in der Weltgeschichte umher. In ihren Liedern und Kabarettnummern war meist Bayern die Hauptzielscheibe ihres scharfen und träfen Humors. Die Biermöselblosen sind als Bühnenpartner von Gerhard Polt in die Geschichte eingegangen. Anfang letztes Jahres hat sich die Gruppe aufgelöst. Hans Well, der musikalische Kopf der Biermöselblosen, hat nun eine Biografie der Kultband veröffentlicht. Ein Tipp von Heini Vogler.
Anno 1976 gründeten die Well-Brüder Hans, Christoph und Michael die bayerische Musik- und Kabarettgruppe. Niemand hat damit gerechnet, dass sich Gerhard Polt und andere ihrer Lebtage noch eine neue Begleitband suchen müssten. Die Biermöselblosen waren eigentlich eine unsterbliche Institution. Der Name ist übrigens abgeleitet von Bärenmoos, was wiederum ein Teil des Haspalmoors im Landkreis Fürstenfeldbruck ist. Blosen gleich Blase heißt auf Bayerisch Clique, Gruppe. Die Mitglieder der einstigen Biermöselblosen entstammen einer 17-köpfigen Familie des Lehrers Hermann Well. Die Familiengeschichte dieser musikalischen Großformation ist ausführlich dargestellt und mit unzähligen Fotos dokumentiert im Buch 35 Jahre Biermöselblosen. Noch einmal kann man Revue passieren lassen, wie die Musik der Biermöselblosen sich durch die Integration anderer Musikstile auszeichnete, wie zum Beispiel der keltischen Folklore sowie ungewöhnlichen Instrumentierungen wie Dudelsack, Alphorn, Harfe oder Didgeridoo. Und es wird in Text und Bild festgehalten, wohin es diese Bayern weltweit verschlagen hat, auf alle Kontinente nämlich. Was die bissigen Texte betrifft, so war diese Formation immer ein Stachel im Fleisch der Autoritäten. Biermöselblosen hat das Klischee der Jodelbayern mit intelligenter Boshaftigkeit untergraben. Am Ende sind dann aber die einstigen kratzigen Außenseiter, wie die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, folgerichtig zerbröselt, da alte Zielscheiben wie Exponenten der CSU oder der europäische Kampf um den Atomstrom weggefallen seien. Hans Well, der Kopf und Texter der Biermöselblosen selig, nennt in seinem Erinnerungsbuch, das er zusammen mit dem Journalisten Franz Kotteder geschrieben hat, als Grund für die Trennung Meinungsverschiedenheiten über die künftige Ausrichtung. Er, Hans Well, scheint nach dem Untergang der Familiengruppe kein Kind von Traurigkeit zu sein, denn er hat kurzerhand eine neue Familienband mit seinen Kindern gegründet, Hans Well und Wellbappen. Da ist er also doch wieder, der alte vertraute Sound. Please be nice to Bavarians.
Bavarian heads are bigger than those of you. They have more place for a higher IQ. We have the best English and world best beer. In Bavarian we call it Mirs and Mir.
Die Geschichte der Biermöselblosen von Hans Well heißt 35 Jahre Biermöselblosen. Der Verlag ist Antje Kunstmann. Und im Label Hörkunst bei Kunstmann gibt es die neue CD Unter Bayern, über Bayern der Formation Hans Well und Wellbappen.
100 Sekunden Wissen.
Errungenschaften aus den USA vermögen uns immer noch zu überraschen. Diesmal ist es ein Angebot von einem New Yorker Schönheitschirurgen. Er wendet sich an Menschen, die ihren Job verloren haben und eine neue Stelle suchen. Die Rede ist vom sogenannten Job Fighter Package. Angelika Schett.
Der Schönheitschirurg Steven Greenberg bietet Arbeitslosen mit dem Job Fighter Package eine chirurgische Verjüngungskur an. Gemeint ist ein ganzes Paket, das mit folgenden Bestandteilen aufwartet: Facelifting, Krähenfußkorrektur, Brustverbesserung oder auch Lippenvergrößerung. So aufgerüstet kann der Kampf um den neuen Job beginnen. Nicht umsonst heißt die Prozedur Job Fighter Package. Greenberg moderiert auch eine Radiosendung zum Thema Schönheitschirurgie und bewirbt sein Package. Mit dem Angebot wendet er sich an die gehobene Klasse der Arbeitslosen. Seine Werbeslogans klingen so: Lust, wieder ins Immobiliengeschäft einzusteigen? Dann besorgen Sie sich ein Facelift, um dieses frische, glatte Aussehen zu bekommen. Nun zeigen aber auch seriöse Studien, dass attraktive Menschen seltener arbeitslos sind und im Schnitt deutlich mehr verdienen als ihre unansehnlichen Kollegen. Der Lüneburger Wirtschaftswissenschaftler Christian Pfeiffer zeigte, dass schon ein einziger zusätzlicher Attraktivitätspunkt die Beschäftigungswahrscheinlichkeit erhöht. Gleich 5 Punkte mehr beträgt der Unterschied von einem Dutzendgesicht zum richtig schönen Antlitz. Diese 5 Punkte würden bei einer Stellensuche mehr helfen als ein Uni-Abschluss. Dazu passt auch folgende Geschichte aus Texas. Dort brachte vor wenigen Jahren die 52-jährige Sandra Rolline ihren Chef vor Gericht. Er hatte sie entlassen, weil sie sich weigerte, ihre grauen Haare zu färben. So gesehen liegt der Schönheitschirurg mit seinem Jobfighter-Package voll im Trend. Wenn die Verpackung alles ist, und das scheint nicht nur in den USA der Fall zu sein, dann ab unter das Skalpell. So heißt es nicht mehr arbeiten bis zum Umfallen, sondern arbeiten bis zur ultimativen Schönheits-OP.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.